guten Morgen auch von mir. Die Kleinigkeiten des Alltags, der Daniel ja so nett gesagt. Zum Beispiel, wenn man an die Tankstelle kommt, so wie es dem Mann passiert ist, tankt, noch ein paar Sachen einkauft und ausnahmsweise mal bar zahlt. Und das Wechselgeld will er dann schon in die Tasche schieben, guckt es nochmal kurz an und merkt, dass die Kassiererin ihm zu viel rausgegeben hat. Kennen wir ja solche Situationen wahrscheinlich. Was macht man jetzt? Schiebt man es ein, denkt man sich, Esso hat genug Geld. Und er sagt zu ihr, sie haben mir zu viel gegeben. Und dann sagt sie, ja, ich weiß, Sie sind doch Pastor Rick Warren. Ich war letzten Sonntag bei Ihnen im Gottesdienst und wollte Sie testen, ob Sie authentisch sind. So kann es dann auch gehen. Wie würdest du entscheiden? Was würdest du in dieser Situation machen? Wie würdest du entscheiden in der Rolle der Studentin, die das Wirken des Heiligen Geistes mal so erlebt hat? Lebhaft in Erinnerung ist mir auch, als ich kurz vor dem Abschluss, vor den Abschlussprüfungen meines Studiums herausstellte, dass ich eine Seminararbeit zu wenig geschrieben hatte. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, nach einer älteren Studienordnung zu studieren und dafür ein paar Kurse anzugeben, die ich gar nicht belegt hatte. Das machen andere doch auch. Mir kam aber ein Bibelvers in den Sinn, nachdem Gott den Menschen segnet, der den geraden Weg geht. Ich beschloss, ehrlich zu sein und in dem Moment erfüllte mich eine große Freude. Als ich einige Tage später mit meinem Professor sprach, sagte er, schreiben Sie doch ein paar Kurse dazu, das merkt doch kein Mensch. Ich schaute ihn etwas irritiert an und sagte, ich kann aber nicht betrügen. Er wirkte überrascht. Also wissen Sie, in meinem Studium habe ich das auch gemacht. Aber mir war klar, dass ich meine Entscheidung nicht an den Schummeleien meines Professors ausrichten konnte und blieb fest. Ich glaube, dass der Heilige Geist mir, so schreibt sie, sowohl die Klarheit der Entscheidung als auch die innere Gewissheit geschenkt hat. Das Staunen, wie nah und erfahrbar der Heilige Geist plötzlich war, war noch viel stärker als die Freude darüber, dass ich die fehlende Seminararbeit innerhalb kürzester Zeit erfolgreich nachholen konnte. Wie würdest du entscheiden? In diesen beiden Begebenheiten und in manchen anderen Situationen in unserem sogenannten Alltag, wie es der Daniel gesagt hat, da ist Charakter gefragt. Was versteht man unter Charakter? Wenn man bei Wikipedia nachguckt, dann steht da, unter Charakter versteht man traditionell ausgehend von der aristotelischen Ethik und erneut in der modernen Psychologie diejenigen persönlichen Kompetenzen, die die Voraussetzungen für ein moralisches Verhalten bilden. Woher kommen diese persönlichen Kompetenzen für die Voraussetzungen für ein moralisches Verhalten? Es ist Angst vor Strafe, Angst vor dem Bußgeld, Angst entdeckt zu werden, Angst vor Gott. Ist es Hoffnung auf eine Belohnung, Hoffnung auf Anerkennung aus meinem Umfeld, Hoffnung auf eine Belohnung oder Segen von Gott? Vielleicht haben ja manche als Kinder den Satz gehört, der liebe Gott sieht alles. Der Satz kann tröstlich sein oder er kann als Drohung verstanden werden, je nach Gottes Bild oder Gottes Bild der Eltern, die sowas sagen. Ich finde es eine starke Formulierung, die man da lesen kann in Wikipedia, die persönlichen Kompetenzen, die die Voraussetzung für ein moralisches Verhalten bilden. Weil diese Formulierung, die lässt sich wunderbar auf den Heiligen Geist übertragen, auf seine Wirksamkeit in mir. Für die Studentin war dieser Vorgang, dass sie eben nicht betrogen hat, nicht sich an den Schummeleien ihres Professors orientiert hat, ein Erlebnis, eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Und wir sind ja gerade dran, seit Pfingsten, damals haben wir ja uns mit diesem Schaubild beschäftigt, das Wirken des Heiligen Geistes ein bisschen anzugucken, so wie es sich sehr anbietet nach Pfingsten, in den unzähligen Sonntagen nach Trinitatis, wie es im Kirchenjahr so schön heißt. Und wir konzentrieren uns dieses Jahr auf die Früchte und auf die Gaben des Heiligen Geistes. Das letzte Mal waren die Gaben dran, heute mal die Früchte. Was ist der Unterschied? Nochmal zur Erinnerung. Die Gaben des Heiligen Geistes werden von Gott geschenkt. Die müssen einfach ausgepackt werden, wie man es mit Geschenken macht. Sie sind keine Belohnung für besonders leistungsstarke Christen, sondern es ist einfach eine Grundausrüstung für den Dienst in der Gemeinde und durch die Gemeinde. Ich habe noch mal ein paar Blätter mitgebracht, wo so die Gaben, die man in der Bibel findet, beschrieben sind. Vor 3 Wochen waren die ja schnell weg. Also wer das noch mal mitnehmen will, kann das gern tun und sich damit beschäftigen. Oder kann sich natürlich auch ein Buch kaufen. Es gibt zum Beispiel so ein Buch, die 3 Farben deiner Gaben, wo die Gaben beschrieben sind, die man in der Bibel findet. Und wo man auch so einen Gabentest machen kann, welche Gaben denn bei einem selber vorhanden sind. Und es ist sehr wichtig, dass man mit der Zeit als Christ weiß, welche Gaben man hat, dass man nicht die falschen Dinge in der Gemeinde tut, sondern seinen Gaben entsprechend sich in die Gemeinde einbringt. Die Früchte des Heiligen Geistes, die müssen wachsen. Die wachsen in mir. Und die brauchen Zeit zum Wachsen. Und manchmal braucht es einfach auch eine gewisse Herzenszeit, bis diese Früchte des Geistes dann wirklich zur Reife kommen. Weil manchmal sind wir, so wie zu früh geerntete Früchte auch noch ein bisschen säuerlich oder vielleicht ungenießbar. Und ich habe ja an Pfingsten gesagt, dass der Detmar Scheunemann, an dem sich diese Grafik orientiert, ein Missionar war in Indonesien in den 60er, 70er Jahren, die großen Erweckungen in Indonesien erlebt hat, wo unzählige Menschen zum Glauben gekommen sind. Apostelgeschichte pur war das. Und der beschreibt dieses Wirken des Heiligen Geistes, dass Früchte entstehen an mir, schmackhafte Früchte, als organisch umgestaltenden Dienst des Heiligen Geistes. Und das finde ich ist eine sehr gute Formulierung, dass ich verändert werde hin zu einer positiven Ausstrahlung, so wie es der Daniel auch in der Einführung erklärt hat. Und der passende Bibeltext natürlich, Galaterbrief 5, die Verse 16 bis 26, lese ich jetzt nicht alles. Ich nehme einige Verse raus, die Kernverse von diesem Abschnitt. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Luther hat da ja diesen markanten Ausdruck, den Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe, wer so lebt, handelt, lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht aus Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Soweit die neue Genfer Übersetzung, wie die diesen Abschnitt übersetzt. Und das Schöne am Neuen Testament sind ja die Bilder, die Vergleiche, die uns helfen, die tiefgründigen Geheimnisse Gottes besser zu verstehen. Und diese Charaktereigenschaften, um die es heute Morgen geht, das sind ja Wesenszüge, die mich als Menschen ausmachen. Und diese Wesenszüge, die können so markant sein, dass mich andere Menschen mit ihnen beschreiben. Dann kann man zum Beispiel sagen, okay, das ist ein streitsüchtiger Mensch. Oder das ist ein eifersüchtiger Typ. Oder das ist ein freundlicher Mensch. Oder das ist ein geduldiger Mensch. Aber bevor wir uns noch näher mit diesen Charaktereigenschaften beschäftigen, da denken wir noch mal ein bisschen kurz drüber nach, über dieses Bild der Früchte. Was sind Früchte? Ihr seid ja landwirtschaftlich viel besser drauf als ich, von daher wisst ihr das alles. Frucht ist das, was eine Pflanze ganz organisch hervorbringt. Das Wesen einer Nutzpflanze ist ja, dass sie Frucht bringt. Wenn ein Apfelbaum keine Frucht bringen würde, dann würde uns das ja sehr seltsam vorkommen. Er fängt im Frühjahr an zu blühen und wir erwarten, dass er im Herbst dann Frucht bringt. In diesem Sinn entsteht Frucht ganz organisch, ganz natürlich. Und in der Landwirtschaft unterscheiden wir ja auch nach Qualität der Früchte und nach Quantität der Früchte. Und besonders im Weinbau ist ja beides wichtig. Die Menge des Weines, der geerntet wird, und der höchste Gehalt, die Qualität des Weines, wenn er geerntet wird. Und genau so, dieses Bild können wir 1:1 übertragen, wenn im Neuen Testament von Frucht die Rede ist, dann geht es einmal um Qualität und um Quantität. Quantität heißt die Vermehrung der Christenheit, also da, wo ich mich multipliziere. Da, wo ich dazu beitrage, dass andere Menschen zum Glauben finden, da bringe ich Frucht hervor. Das ist das eine. Und das andere ist eben dann Qualität. Die positive Veränderung der Christenheit. Das, was man mit dem alten Wort Heiligung, aber es ist ein treffendes Wort, Heiligung beschreibt. Dass sich Jesus ähnlicher wird. Und diesen Unterschied sollte man kennen, damit man auch die einzelnen Bibelstellen zum Thema Frucht richtig einsortieren kann. Und wenn Paulus von diesen Früchten des Geistes redet in Galater 5, das ist jetzt der Qualitätsaspekt hier. Der Qualitätsaspekt der Früchte. Da geht es also nicht um Glaubensvermehrung, andere zum Glauben führen, einzuladen zum Glauben, sondern um die Qualität, meine Qualität des Christenlebens. Und er stellt, so wie wir es gehört haben, da zwei Pole sich gegenüber, die Früchte des Geistes und die Werke des Fleisches, wobei das versteht ja heutzutage kein Mensch mehr, deswegen verwenden die neueren Übersetzungen der natürliche Mensch. Dieses Wort, was da im Griechischen steht, das Wort Sarx, das kann man nicht 1:1 übersetzen ins Deutsche, sondern das muss man immer umschreiben und Luther hat damals mit diesem Wort Fleisch gemacht. Aber es geht um den natürlichen Mensch, ohne Gottesbezug, ohne Disziplinierung durch Gott, getrieben von seinem persönlichen Egoismus, von seinen Trieben. Aber das bezieht sich natürlich auch für Menschen mit Gottesbezug. Das betrifft sich für uns genauso. Ich persönlich bin nicht immer geduldig. Ich bin manchmal auch ganz schön ungeduldig. Also das betrifft sich auf jeden von uns genauso. Und Luther hat damals ja diesen Begriff geprägt, alter und neuer Mensch. Und hat gesagt, dass man als Christ diesen alten Menschen täglich ersäufen muss und dass man dann feststellt, dummerweise kann dieser alte Mensch schwimmen. Also geht es nicht so einfach mit dem Ersäufen, zumindest nicht aus eigener Kraft. Ich brauche dieses organisch umgestaltende Wirken des Heiligen Geistes. Ups. Und die Frage ist jetzt eben, wie komme ich zu diesem positiven Pol? Weil ich kann ja diese Wesenszüge, die wir da gerade gelesen haben in Galater 5, die kann ich auch als Gegenüberstellung verstehen. Ich bin geduldig oder ich bin ungeduldig, werde irgendwann mal zornig oder jähzornig. Oder ich bin freundlich oder ich bin abweisend. Oder ich bin streitsüchtig oder friedfertig. Ich bin großzügig oder ich bin geizig. Genau diese Gegenüberstellungen, die beschreibt Paulus in diesem Text, wenn man da tiefer reingeht. Und gleichzeitig sehen wir ja, dass diese Aufzählung, die er macht an Galater 5, dass die nicht vollständig ist. Geiz und Großzügigkeit kommen da nicht vor, aber die kann man genauso gut ergänzen an diesem Punkt. Und er macht, wie gesagt, ja auch deutlich, auch diese Werke des Fleisches, dieser alte Mensch kann schwimmen, auch die sind bei Christen noch vorhanden. Und sie sind umso mehr vorhanden, je weniger Christen im Heiligen Geist leben, also sich vom Heiligen Geist bestimmen lassen. Und es ist die Frage, die über diesem ganzen Abschnitt steht, wer bestimmt mich als Christ? Mein alter Mensch oder der vom Heiligen Geist erneuerte Mensch? Welche Einflüsse sind bei mir oben auf? Die Einflüsse des Heiligen Geistes? Oder die Einflüsse meines natürlichen Menschen, meines Fleisches, meines Egoismus, meine Triebe des ganz natürlichen Menschen. Denkt mal eine Minute drüber nach, welche Einflüsse bei euch oben auf sind. die Einflüsse des Heiligen Geistes oder die Einflüsse des normalen, natürlichen Menschen? Die Frage, die Paulus bewegt und die auch uns bewegen darf, wie komme ich zu diesem positiven Pol, zu dem Pol, der Gottes Wesen entspricht? Wie können charakterlich gute Früchte an meinem Lebensbaum wachsen? Ich bin natürlich als Christ nicht perfekt und das, was ich heute Morgen sage, das betrifft mich genauso wie jeden von uns. Auch nach Jahren Christsein merken wir immer noch, es gibt Dinge an mir, die sind wohl nicht Jesus-like, sondern eher meinem natürlichen Menschen geschuldet. Aber die Frage ist ja, muss ich diesen Dingen immer nachgeben? Oder gibt es eine Kraft der Veränderung? Gibt es eine Kraft, die negative Charakterzüge in mir überwindet? Und ich selbst habe aus mir heraus diese Kraft nicht. Ich kann mich vielleicht sonntags für 90 Minuten Gottesdienst zusammennehmen oder für andere Gemeindetreffen, aber der schöne Begriff Alltag hat ja der Daniel mehrmals genutzt. Wie ist es in diesem Alltag von Sonntag 0 Uhr bis Sonntagmorgen 6 Uhr? Ich selber habe aus mir heraus die Kraft nicht. Aber weil in jedem Jesus-Nachfolger der Heilige Geist wohnt, kann und will mir der Heilige Geist helfen, dass diese Früchte des Geistes wachsen und an mir sichtbar werden. Er will mich eben organisch umgestalten und darum dieses wunderbare Bild der guten Früchte. Und dazu gibt es zwei Schlüsselverse in diesem Abschnitt. Der eine: Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Und der andere am Ende des Abschnitts: Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Ich muss also nicht so bleiben, wie ich bin. Ich muss aber auch nicht diese guten Früchte aus mir herauspressen, mich einfach noch mehr zusammennehmen, sondern und das ist total entspannend, ich darf den Heiligen Geist an mir wirken lassen. Dass dieser organisch umgestaltende Dienst des Heiligen Geistes an mir geschieht. Bevor wir uns der Frage zuwenden, wie das ganz konkret geschehen kann, nochmal die Frage, habe ich das überhaupt nötig? Muss ich mich verändern lassen? Gott nimmt mich doch so an, wie ich bin. Ja, er nimmt mich an, so wie ich bin. Aber die Frage ist, kann ich auch so bleiben, wie ich bin? Jetzt könnte ich ganz biblisch argumentieren, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, sagt doch dieser gleiche Paulus, also brauche ich mich doch nicht verändern, die anderen müssen mich halt so nehmen, wie ich bin. Aber hier an dieser Stelle widerspricht Paulus dieser Auffassung. Nicht nur an dieser Stelle, aber hier an dieser Stelle im Galaterbrief. Annahme ja, aber trotzdem ist Veränderungsbedarf gegeben. Die Qualität meines Charakters soll sich verbessern. Gute Charakterfrüchte sollen nach und nach an meinem Lebensbaum wachsen. Und wenn wir über unseren Charakter nachdenken, dann sind uns manche Dinge bewusst und manche Dinge sind uns nicht bewusst. Letztes Jahr beim Forum hatte Johannes Stockmeier einiges dazu gesagt, Stichwort Johari-Fenster, wenn ihr euch daran erinnert. Dinge, die mir nicht bewusst sind. In der Psychologie sagt man die blinden Flecken. Wenn ich aufbrausend bin oder gar jähzornig, dann muss mir das selber gar nicht mehr unbedingt auffallen. Wenn das 20, 30, 40 Jahre Teil meines Lebens ist, dann gehört es einfach zu mir dazu, das fällt mir gar nicht mehr auf. Das ist ein blinder Fleck. Aber anderen fallen solche blinden Flecken auf. Ich hatte da vor 4-5 Jahren mal so ein kleines Aha-Erlebnis, als ich mein letztes Fahrrad gekauft habe. Das war noch in Bielefeld, da war ich mit einem Freund dann, der mehr Ahnung hat von Fahrrädern als ich, unterwegs. Und wir haben uns dann in verschiedenen Läden die Fahrräder angeguckt. Und ich hatte so ein inneres Budget, was ich ausgeben will. Natürlich kein E-Bike, sondern Muskelkraft. Und dann war mir in einem Laden, da war ein super Rad reduziert, super reduziert, aber das war oberhalb von meinem Budget. Und ich habe dann so ein bisschen rumgedruckst und dann sagt mein Freund, der liebe Michael, sagt, Rainer, du darfst dir dieses Fahrrad kaufen. Du darfst dir dieses Fahrrad kaufen. Und ich habe ihn dann erst ein bisschen verdutzt angeguckt und dann hat er gemeint, ja, du musst es nicht sparen, kauf dir dieses Fahrrad. Der hat in mir einen Charakterzug erkannt, der mir dann zwar auch einige Jahre, nachdem ich zum Glauben kam, bewusst wurde, aber der immer mal wieder durchbricht, eine Prägung aus meinem Elternhaus, nämlich Geiz. Ich bin ziemlich geizig erzogen worden und manchmal kommt es eben durch. Ich habe es irgendwann mal verstanden, diese Prägung nach einiger Zeit Christsein und weiß, dass Christen nicht geizig sein sollen, sondern großzügig und ich versuche da immer wieder dagegen zu steuern. Aber es ist trotzdem so ein Ding, was andere an mir erkennen. So ein blinder Fleck. Wenn mir Gott nicht eines Tages dasselbe eine Offenbarung gegeben hätte, dass es ein Charakterzug aus meinem Elternhaus ist. Und ich den Charakterzug seitdem bewusst auch bekämpfen oder gegensteuern kann. Es gibt andere Dinge, die sind so in uns drin, die fallen uns gar nicht mehr auf, aber andere sehen es. Wenn ich zum Beispiel nie etwas Positives sage, so wie es die Schwaben ja gern tun, nichts gesagt ist, gelobt genug, oder im Gegenteil dann vielleicht sogar nur Kritisches oder Negatives aus meinem Mund kommt, dann fällt mir das eines Tages vielleicht gar nicht mehr auf, weil es Teil meines Wesens ist und es in meiner Kindheit mir antrainiert wurde oder ich mir angewöhnt habe. Und dann kann ich mir alles mögliche Innere auch sagen, warum das so wichtig ist. Aber es kann auch sein, dass andere das an mir sehen und dass vielleicht andere zu mir auf Distanz gehen. Weil wer will schon Gemeinschaft haben mit Menschen, wo immer Kritisches sagen, Schwieriges sagen. Da könnte man noch weitermachen. Der Johannes hat ja manches letztes Jahr gesagt, es gibt blinde Flecken, Wesenszüge an mir, die ich nicht sehe, die andere sehen und wo ich deren Hilfe brauche, um ein realistisches Bild von mir zu bekommen. Aber es gibt natürlich auch Flecken an mir, die mir durchaus bewusst sind. Wie gehe ich mit den Charaktereigenschaften um, die ich kenne von mir und wo ich weiß, die entsprechen Gottes Willen nicht. Unter denen ich vielleicht sogar leide, aber die ich offensichtlich nicht allein verändern kann. Wie gehe ich damit um, wenn ich zum Beispiel an keinem Schokoriegel vorbeilaufen kann, ohne ihn zu essen? Wie gehe ich mit meinem Neid um, der nach außen vielleicht gar nicht so offensichtlich ist, aber der innerlich an mir nagt und mich immer wieder dazu bringt, andere klein zu halten, damit ich gut dastehe, damit ich nicht zu kurz komme? Und ein besonders schillernder Begriff ist ja das Wort Götzendienst, was wir vorhin gelesen haben. Götzendienst ist ja nicht nur irgendwo in Afrika, tief im Busch, ein Problem. Es ist nicht nur religiös zu verstehen, sondern es ist letztendlich die Frage, wer nimmt mehr Aufmerksamkeit in Anspruch als Jesus selbst? Was nimmt meine Zeit, meine Gedanken gefangen? Das können Börsenkurse sein, mein Bankkonto, mein Auto, mein Haus, das Internet, mein Smartphone, das Fernsehen, mein nächster Urlaub, meine Familie, mein Partner, sogar meine Kinder oder Enkelkinder. Ich will zwar, dass Jesus mein Lebensmittelpunkt ist, aber ich merke vielleicht immer wieder, dass es mich doch zu diesem einen oder anderen stummen Götzen hinzieht und es meine Gedanken bestimmt und durchdringt. Und es kann sich alles zum Götzen entwickeln. Es können sich sogar Dinge zum Götzen entwickeln, die Jesus mir geschenkt hat. Dann liebe ich die Gabe mehr als den Geber. Und der Lockdown hat ja vielleicht manche solche Götzen dann auch deutlich werden lassen. Mir ging da schon manches Licht auf, Was mir unheimlich wichtig ist, wenn man es dann plötzlich nicht mehr machen kann, weil dieses Virus den Alltag bestimmt. Paulus schreibt, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Veränderung ist möglich, Veränderung ist Gott gewollt. Und ich darf das in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist erleben, dass er an mir wirkt und Veränderung tatsächlich geschieht. Aber manchmal ist das leichter gesagt als getan. Ich kenne jede Menge Situationen, wo mir das auch nicht gelingt. Und darum zum Schluss die Frage, was sind denn gute Düngemittel für die Früchte des Heiligen Geistes? Das erste Düngemittel, ich habe es mal ein bisschen provokant beschrieben, guten Morgen, Heiliger Geist. Eine Zeit mit Jesus haben, das wäre doch ein guter Tagesstart. Daniel hat ja vorhin die sogenannte Tageslese oder irgendeine Bibellese, die man regelmäßig praktiziert, genannt. Und wenn es nicht zum Tagesstart klappt, weil man da vielleicht zu sehr im Stress ist, dann im Laufe des Vormittags oder am Abend zuvor, da kann man kreativ sein und es gibt vielfältige Möglichkeiten, eine regelmäßige Zeit mit Jesus zu haben, beziehungsweise mit seinem Heiligen Geist, auch in anstrengenden Zeiten meines Lebens. Eins meiner Probleme ist zum Beispiel Geduld. Ich habe es vorhin schon gesagt. Und dabei merke ich immer wieder einen Unterschied, wie ich in so einen Tag gehe. Oder ob ich diese Zeit habe, wo der Heilige Geist mich auch korrigieren kann, an mir wirken kann. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche dienstlichen Sachen vorbereiten. Da täuscht man sich manchmal, wie das bei einem Pastor ist. Manche meinen, der hat den ganzen Tag Zeit für Jesus. So ist es nicht. Es ist ein Unterschied, ob ich etwas vorbereite für andere oder ob ich den Heiligen Geist tatsächlich an mir wirken lasse und ihm Zeit gebe, Raum gebe, dass er mich korrigieren darf. Gestern Abend zum Beispiel hat er mich korrigiert, dass ich im Laufe des Tages an einer speziellen Stelle nicht so ganz liebevoll zur Adelheid war und dass ich mich bei ihr entschuldigen muss. Aber das geschieht halt dann, wenn ich diese Zeit mir nehme, dass der Heilige Geist an mir wirken darf. Erstes Düngemittel also, guten Morgen, Heiliger Geist, eine Zeit mit Jesus haben, Gottes Wort aus der Bibel in mich hinein aufnehmen, mich seinem Wort ermutigen, korrigieren, verändern lassen, Zeit zu haben, um auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Das Zweite, verbindlich einer christlichen Gemeinde oder Gemeinschaft angehören. Verbindlich heißt ja miteinander verbunden sein. Wenn ich mein Christsein nur für mich lebe, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn nicht so viel wächst. Die Gemeinde, eine verbindlich christliche Gemeinschaft, ist der Nährboden, auf dem der Heilige Geist seine Früchte wachsen lässt. Und ich brauche die Korrektur meiner Geschwister als Christ. Und es geschieht am besten in kleinen geistlichen Zellen, Hauskreisen, wie man das nennt, nicht als christliche Kuschelclubs, sondern als verbindliche kleine Zellen, wo ein Raum der Offenheit entsteht, wo man sich ehrliches Feedback auch geben kann, wo man vorkommt mit seinen Schwächen, Ängsten, Unsicherheiten, nicht nur mit dem, wie toll man ist und was man alles Gutes mit Gott erlebt, mit guten Fähigkeiten oder mit biblischem Wissen, sondern es braucht eine Kleingruppe für mich, wo auch meine blinden Flecken mir gespiegelt werden dürfen. Zweites Düngemittel also, verbindlich in einer Gemeinschaft, einer Gemeinde unterwegs sein. Drittes Düngemittel, Seelsorge, Mentoring, Coaching oder wie man es neudeutsch sagt, eben Mentoring, Coaching, geistliche Lebensbegleitung würde ich das mal nennen. Mit einem anderen Christen meine Lebensfragen in einem vertrauten Zweierrahmen besprechen und dabei praktische Hilfe und die Kraft des füreinander Betens auch erfahren. Gott will kein Einzelkämpfer-Christentum. Und weil er das nicht will, hat es manchmal auch zur Folge, dass der Heilige Geist sich zurückzieht von mir. Dass er mich eben zum Beispiel nicht verändert, weil er möchte, dass ich meinen Stolz überwinde und mich jemand anders gegenüber öffne. Und ich habe das schon x-mal erlebt, dass dann plötzlich Veränderung geschieht, dass dann plötzlich die Kraft des Heiligen Geistes wirkt, da wo ich meinen Stolz überwinde, mich andere gegenüber öffne oder andere ihren Stolz überwinden, sich mir gegenüber öffnen, wie auch immer. Gott will jedem von uns helfen, aber manchmal tut es eben nur durch andere Christen, wenn ich mich gegenüber ihnen öffne. Also geistliche Lebensbegleitung. Dünne Mittel sind wichtig, sie dienen dem Wachstum. Was aber auch dem Wachstum dient, ist hier ein kleines Bilderrätsel, ich weiß nicht, ob das alle sehen. Beschneidung dient auch dem Wachstum. Beschneidung heißt, dass schlechte Früchte entfernt werden. Hier guckt ein Wurm raus aus dieser Frucht, das ist ein bisschen schlecht zu sehen wahrscheinlich von hinten. Beschneidung heißt auch schlechte Früchte entfernen und die Gartenbauexperten unter euch wissen das. Und von Beschneidung spricht Jesus ganz speziell im Gleichnis vom Weinstock und da wird deutlich, Gott beschneidet mit meinem Willen, aber manchmal auch ohne mein Einverständnis, manchmal sogar gegen meinen Willen. Nicht um mich zu quälen, sondern weil er möchte, dass mehr Frucht entsteht oder bessere Frucht entsteht durch mich. Wenn Weinstöcke oder Bäume beschnitten werden, dann hat es ja den Zweck, dass sie mehr Frucht bringen. In dieser doppelten Hinsicht, Qualität und Quantität. Und darum ist es gut, wenn wir das erkennen, wenn Gott an uns rumschnipfelt. Er tut es nicht, um uns zu quälen, sondern diese Beschneidungsphasen, die sind dazu da, dass wir mehr Frucht bringen. Und von daher ist es weise, diese Beschneidungsphasen zu erkennen und nicht dagegen zu rebellieren. Zum Schluss nochmal zusammengefasst, wenn ich zu Jesus komme, nimmt er mich an, so wie ich bin. Das ist ganz klar. Ich muss nicht erst 300 gute Taten vollbringen, 99 Opfer bringen oder 50.000 Euro spenden. Ich muss auch nicht werden wie Mutter Teresa. Jesus nimmt mich an, so wie ich bin. Aber er will mich verändern. Er nimmt mich an, auch mit den schlechten Früchten an meinem Lebensbaum. Aber er will mich durch seinen Heiligen Geist so umgestalten, dass aus meinem Leben gute Früchte hervortreten. Dass gute Früchte am Lebensbaum wachsen. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Können wir diesen Satz des Paulus unterschreiben? Würden wir das auch so sagen, wie es Paulus hier im Galaterbrief schreibt? Ich würde gern beten, lade euch ein, dazu aufzustehen. Danke, Jesus, dass du uns annimmst, angenommen hast, vorbehaltlos. Und danke, dass du mit deinem Heiligen Geist an uns arbeiten möchtest. Dass du, Heiliger Geist, diesen organisch umgestaltenden Dienst an uns tun willst. Dass unser Charakter genießbar wird, wie gute Früchte genießbar sind. Und ich will dich einladen, das bei mir immer wieder zu tun. Dass da, wo bei mir noch saure oder ungenießbare Früchte da sind, dass du die veränderst, Heiliger Geist, hin zu genießbaren Früchten, zu guten Früchten. Danke für diesen Dienst, den du an mir tun willst.